Deutschlandfunk. Hintergrund.
In Krieg und Frieden. Die besondere Beziehung von Staat und Rüstungsindustrie. Eine Sendung von Kaspar Domen.
Sebastian Müller steht in einer Werkshalle von Autoflug in Rellingen nordwestlich von Hamburg.
Das sind hier Landfahrzeugsitze für den Puma.
Als Chief Operating Officer verantwortet er die Abläufe der Produktion. Zu 80% Wehrtechnik wie die Sitze für den Schützenpanzer Puma. Der Luft- und Raumfahrtingenieur ist vor einigen Monaten vom Flugzeugbauer Airbus zu dem inhabergeführten Mittelständler mit rund 300 Beschäftigten gewechselt. Er sieht die Branchen vor gleichen Aufgaben.
Die alle sind auf der Suche nach den richtigen Mitarbeitern, die gerade irgendwie überall weg sind. Das ist ein Thema. Alle sind auf der Suche nach Effizienzsteigerungen. Alle haben Herausforderungen mit Lieferanten. Und alle merken, wie der Markt in allen Bereichen gerade anzieht.
Denn mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat die Rüstungsindustrie schlagartig an Bedeutung gewonnen.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents,
sagte Bundeskanzler Olaf Scholz 3 Tage nach dem Beginn des Krieges und kündigte ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr an. Eine Zeitenwende auch für die Rüstungsindustrie. Deren Aktienkurse kletterten in die Höhe. Anfang dieser Woche stieg der Rüstungshersteller und Automobilzulieferer Rheinmetall sogar in den deutschen Leitindex DAX auf. Im Nebenwerteindex MDAX verdrängte der Rüstungselektronik-Spezialist Hensoldt den Biokraftstoffhersteller Verbio. Aufmerksamkeit und Geschäft sind der Rüstungsindustrie gerade gewiss. Aber wie funktioniert eigentlich der Rüstungsmarkt? Das Besondere sei die Nachfragesituation, sagt Sven Giegold, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.
Es gibt in jedem Land genau einen Nachfrager, im Wesentlichen zumindest.
Den Staat. Der Staat nimmt in Deutschland den größten Teil der produzierten Rüstungsgüter ab. Der Rest geht vor allem in NATO-Staaten oder an deren Partner.
Auf der anderen Seite gibt es in jedem Land für einzelne Rüstungsgüter oft auch nur einen Anbieter oder vielleicht zwei. Und dadurch ist es eigentlich nicht marktwirtschaftsfähig, weil es gar keine richtigen Märkte gibt.
Will der deutsche Staat Polizeifahrzeuge anschaffen, kann er sich zwischen diversen Automobilanbietern entscheiden. Beim Rüstungskauf hingegen ist die Auswahl geringer, zumal wenn Staaten aus Sicherheitsinteressen heimische Anbieter erhalten wollen. Das ist oft der Fall in großen europäischen Volkswirtschaften wie Deutschland, Frankreich oder Italien. Anders in den Vereinigten Staaten. Sie gaben 2021 rund 800 Milliarden Dollar für Rüstung aus, rund 16-mal so viel wie Deutschland. Ein solch riesiges Ausgabenvolumen reicht für den Erhalt einer heimischen Rüstungsindustrie, die praktisch alles fertigen kann. Von der Handgranate bis zum Tarnkappenbomber. Aufgrund der Größe des Marktes konkurrieren in den USA häufig sogar mehrere Anbieter um einen staatlichen Auftrag, was kostensenkend wirkt. Zur Situation in Deutschland hieß es bereits in einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung aus dem Jahr 2015.
Die deutsche Rüstungsindustrie allein ist zu klein, um alles liefern zu können, was die Bundeswehr als Bedarf definiert, aber auch zu groß, um nur mit Aufträgen der Bundeswehr vorhandene Kapazitäten auszulasten.
Das gilt auch für die anderen EU-Länder mit größerer Rüstungsindustrie. Gang und gäbe sind deswegen Kooperationen. Staatssekretär Sven Giegold.
Viele der Entscheidungen über komplexere Waffensysteme, die ich hier zu fällen habe, sind im Rahmen von Gemeinschaftsprogrammen. Da steht noch nicht EU drauf, da ist aber Europa drin. Da verabreden sich mehrere Firmen in Europa jeweils unterschiedliche Beiträge zu leisten, um dann am Ende ein Airbus, ein U-Boot, ein Marschflugkörper und so weiter zu produzieren.
Allerdings gibt es dabei einen Haken. Die Staaten pochten für ihren eigenen Bedarf häufig auf spezielle Varianten eines Waffensystems und stellten die Interessen heimischer Hersteller voran, erläutert Andreas Seifert von der Informationsstelle Militarisierung, einem gemeinnützigen Verein, der friedenspolitisch orientiert ist.
Das ist sozusagen eines der großen Probleme des europäischen Rüstungsmarktes. Er ist in sich groß genug. Nur wenn man überall was anderes haben will und überall sicherstellen möchte, dass die eigenen Unternehmen, seien sie nun hinter Paris oder seien sie nun hinter Madrid, auch noch beteiligt werden, wird es schwierig, sozusagen wirklich kosteneffizient zu arbeiten.
Bei europäischen Gemeinschaftsprojekten erweist sich zudem der Export oft als schwierig, räumt Staatssekretär Sven Giegold ein.
Es gibt keine europäische Rüstungsagentur, keine Rüstungsexportagentur, die diese Entscheidung gemeinsam trifft.
Alle beteiligten Mitgliedstaaten müssten ein Projekt befürworten.
Theoretisch kann jeder entscheiden. Faktisch aber ist es so, wenn einer Nein sagt, entscheidet ein Mitgliedsland eines solchen Gemeinschaftsprojekts für alle anderen, was die anderen natürlich nicht so lustig finden, wenn man nicht der gleichen Meinung ist. Und deshalb wäre es so richtig, hier zu einer europäischen Entscheidung zu kommen, statt an einer Scheinsouveränität festzuhalten.
Und auch die Struktur der Rüstungsindustrie unterscheidet sich von Staat zu Staat. Länder ohne wehrtechnische Unternehmen kaufen Waffen und Munition auf dem internationalen Markt. Sie können wählen, beispielsweise zwischen einem Panzer aus Südkorea, Deutschland oder Frankreich. Damit lassen sich die Kosten drücken, aber die Versorgungssicherheit hängt von anderen ab. Viele Staaten setzen deswegen auf eine eigene Rüstungsindustrie. Manche betreiben sogar selbst Rüstungsschmieden. In Russland ist dies die Regel. Staatliche Rüstungskonzerne gibt es aber auch in NATO-Staaten wie Frankreich oder Italien. In Deutschland ist die Rüstungsindustrie privatwirtschaftlich organisiert. Staatssekretär Sven Giegold:
Natürlich formulieren diese Privatunternehmen auch im Staat ihre Interessen. Aber wir haben eine relative Trennung in Deutschland. Und das hat aus meiner Sicht Vorteile. Allerdings richtig gut wird es nie, weil eine echte Marktwirtschaft ist in diesem Bereich einfach unmöglich.
Deutschland ist der führende europäische Hersteller von Rüstungsgütern. Allerdings finden sich wegen der überwiegend mittelständischen Struktur hiesige Rüstungsunternehmen nicht vorne im Ranking der Industrie. Nach Angaben des Internationalen Friedensforschungsinstituts SIPRI mit Sitz in Stockholm stammen von den 100 umsatzstärksten Rüstungskonzernen 40 aus den USA, auch die 5 größten: Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Boeing, Northrop und General Dynamics. Auf Platz 6 folgt die britische BAE Systems, auf den Plätzen 7 bis 11 chinesische Konzerne. Die großen deutschen Rüstungsfirmen liegen auf den Plätzen 31 Rheinmetall, 55 ThyssenKrupp, 69 Hensoldt und 99 Diehl. Beim Export von Waffen sind ebenfalls die USA weltweit vorne mit einem Anteil von 40%, vor Russland, China, Frankreich und Deutschland mit 4,2% auf Platz 5.
Das hier ist jetzt so eine schwere Sattlermaschine, die ordentlich dicke Sachen näht.
Erklärt eine Arbeiterin in einer der Produktionshallen von Autoflug in Rellingen, in der Fallschirme hergestellt werden. Dutzende Industrienähmaschinen sind über das ganze Geschoss verteilt. Wer Fallschirme näht, muss präzise sein, sagt Ingenieur Sebastian Müller.
An sowas hängt Menschenleben.
Mitarbeiter kontrollieren die Nähte jedes Fallschirms an einem Leuchttisch. Genauigkeit ist auch beim Zusammenlegen gefragt.
Hier kommt es wirklich darauf an, in welcher Reihenfolge wird welche Bahn des Fallschirms zusammengelegt, damit er eben schlussendlich nach 2 Sekunden dann auch in seiner ganzen Größe aufgespannt wird.
Hier wird noch einiges per Hand gemacht und manche Abläufe werden auf Papier protokolliert. Spricht man besser von Manufaktur oder Industrie?
Das ist eine gute Perspektive. Wir haben Bereiche wie den hier, wo wir relativ wenig Stückzahlen haben. Wir haben, ich glaube, 150 Eurofighter-Pakete, die wir jedes Jahr hier fertigen. Das ist eher eine Manufaktur. Aber wenn wir die Landfahrzeugsitze sehen, da haben wir größere Stückzahlen. Das ist eher schon in der Richtung von der Serienfertigung.
Mittelständler wie Autoflug sind typisch für die Rüstungsindustrie in Deutschland, sagt Klaus-Heiner Röhl vom arbeitgebernahen Kölner Institut der Deutschen Wirtschaft.
Wir haben sehr viel mehr kleine Unternehmen und Mittelständler und das spiegelt halt einfach die Stärken der deutschen Industrie insgesamt wider, weil wir ja auch in anderen Bereichen sehr stark im Maschinenbau sind.
Versierte Maschinenbauer bauten nicht nur Maschinen für die zivile Anwendung, sondern auch für militärische Bedarfe. Letztlich seien Kriegsmaschinen auch Maschinen, sagt Röhl. Zum wehrtechnischen Mittelstand gehören hierzulande rund 1.350 Unternehmen mit bis zu 1.000 Mitarbeitenden und einem jährlichen Umsatz von bis zu 300 Millionen Euro. Das schätzt die Informationsstelle Militarisierung. Die Rüstungsindustrie in vielen anderen westlichen Ländern ist stärker konsolidiert worden, weswegen es beispielsweise in Frankreich oder Großbritannien größere Firmen gibt, die mehr Wehrtechnik unter ihrem Dach vereinen. Wissenschaftler Andreas Seifert.
Aber in Deutschland hat man das nicht getan. Man hat sozusagen jeden für sich wursteln lassen. Und unter den Innovationssachen ist es tatsächlich so, das hat ja auch funktioniert. In Deutschland gibt es unglaublich viele Technologieträger und international kauft man bei deutschen Firmen ein. Selbst die US-Amerikaner lassen ihre Panzer mit Getrieben aus Deutschland bestücken, weil das einfach günstiger ist, weil es besser ist, weil wir da mehr Ahnung haben, als wenn sie das alles bei sich selber machen würden.
Laut dem Bundesverband der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie kommt die hiesige Rüstungsbranche mit rund 135.000 Beschäftigten auf eine direkte und indirekte Wertschöpfung von 30 Milliarden Euro. Zum Vergleich, die Wertschöpfung der Chemieindustrie beträgt mehr als 140 Milliarden Euro, die der gesamten Industrie mehr als 680 Milliarden Euro. Regional haben Rüstungsbetriebe dennoch Gewicht. Ökonom Klaus-Heiner Röhl vom Institut der Deutschen Wirtschaft verweist auf den Großraum München, mit der Militärsparte von Airbus, Airbus Defence und Space, dem Panzerbauer Krauss-Maffei-Wegmann, KMW, sowie dem Elektronikspezialisten Hensoldt. Eine lokale Bedeutung hätten auch die Werftenstandorte im Norden.
Aber nicht mehr, dass wir jetzt sagen können, ja, diese Branche ist für Deutschland insgesamt jetzt irgendwie entscheidend für die Wirtschaft. Es gibt diesen militärisch-industriellen Komplex, von seinen Gegnern immer gerne behauptet wird, der irgendwie die Politik vor sich her treiben kann, den gibt es schon lange nicht mehr.
Trotzdem ist das Verhältnis zwischen Staat und Rüstungswirtschaft auch in Deutschland eng, was in der Natur der Sache liegt. Wer Waffen und Munition an den Staat liefern will, muss Auflagen des Verteidigungsministeriums erfüllen und spezielle Zertifizierungen vorweisen. Denn Waffen und Waffenteile müssen viel aushalten. In Panzer verbaute Chips etwa, Hitze, Kälte und Erschütterungen. Der geschäftsführende Gesellschafter von Autoflug in Rellingen, Martin Kröll, betont:
Unser Geschäftsmodell sieht so aus, dass wir Produkte entwickeln, sie fertigen und sie dann über den gesamten Lebenszyklus auch betreuen. Ein gesamter Lebenszyklus bei wehrtechnischen Geräten sind schnell 30, 40, 50 Jahre.
Eine solche Zusammenarbeit über Jahrzehnte hinweg verlangt zudem nach stabilen Verhältnissen. Und die Bedeutung dieser Beziehungen zwischen Bundeswehr und Rüstungsbetrieben hat in den vergangenen Jahrzehnten sogar zugenommen, weil der Staat auch beim Militär Aufgaben an private Dienstleister ausgelagert hat. Dazu zählen Wartungsaufgaben, wie sie Autoflug für die Bremsfallschirme des Eurofighter erledigt. Aber Dienstleister kümmern sich auch um Trainings oder die Betreuung von Kommunikationsnetzen und vieles andere. Damit stieg die Abhängigkeit des Staates von privaten Unternehmen. Aber umgekehrt gibt es ebenfalls eine große Abhängigkeit, sagt Ökonom Klaus-Heiner Röhl.
Da haben wir halt dieses Problem der One-Off-Bestellung. Also der Staat bestellt dann mal wieder ein paar Kampfpanzer oder irgendein anderes Waffensystem und dann aber vielleicht jahrelang nicht. Und die Kapazitäten müssen irgendwo erhalten werden.
Privatwirtschaftliche Unternehmen produzieren des Gewinnes wegen. Deswegen richten sie ihre Produktionskapazitäten an der Nachfrage aus. Maximale Effizienz in Friedenszeiten kann bedeuten, gerade so viel Munition herstellen, wie die Streitkräfte zu Trainingszwecken verbrauchen. Wenn dann aber im Kriegsfall große Mengen Munition gebraucht werden, dauert es, die Kapazitäten auszubauen. Das erlebten die USA im Zweiten Weltkrieg und im Koreakrieg. Das erleben Deutschland und die anderen NATO-Länder jetzt gerade. So können die USA derzeit etwa jährlich 180.000 155 mm Geschosse herstellen, Europa rund 300.000. Die Menge verschießt die Ukraine in rund 3 Monaten. Um sie mit Nachschub zu versorgen, geht es deswegen auch an die eigenen Bestände, die in Deutschland schon vor dem Krieg geschrumpft waren. Sie aufzufüllen, kostet alleine rund 20 Milliarden Euro. Aber der Staat ordert schleppend, was man an der Ausgabe des 100 Milliarden Sondervermögens für die Bundeswehr sieht.
Dieses Geschäft ist heute bei uns noch nicht angekommen,
sagt Autofluggesellschafter Martin Kröll, zugleich Vizepräsident des Bundesverbandes der Luft- und Raumfahrtindustrie.
Das liegt zum einen daran, dass ein nicht ganz unwesentlicher Teil der Verträge, die im Rahmen des Sondervermögens geschlossen worden sind, gar nicht in Deutschland beschafft wird, wie das Kampfflugzeug F-35, was wir in Amerika einkaufen werden. Da gibt es noch ein paar weitere Systeme, die wir ebenfalls im Ausland einkaufen werden, sodass an diesem Teil die deutsche Industrie eher nicht dran partizipieren wird, das ist erkennbar. Und die anderen Themen, die unter Vertrag genommen worden sind, die sind bei uns noch nicht angekommen. Ich bin mir sicher, dass das passieren wird.
Denn grundsätzlich habe sich die Lage verändert.
Wir sehen ja auch, und zwar nicht nur in der Politik, sondern auch in der Gesellschaft, dass wir für die Sicherheit und die Verteidigungsfähigkeit unseres eigenen Landes, aber auch unserer Bündnispartner, dass wir da mehr tun müssen. Und deswegen bin ich davon auch überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren da auch einen echten Aufwuchs sehen werden. Denn wir haben ja in Deutschland über 20, 30 Jahre haben wir ja deutliche Einsparungen im System gehabt, seit der Wiedervereinigung.
Die Bundesregierungen, egal ob unter CDU-Kanzler Helmut Kohl, SPD-Kanzler Gerhard Schröder oder CDU-Kanzlerin Angela Merkel, sparten seit dem Ende des Kalten Krieges am Militär. Laut dem Friedensforschungsinstitut SIPRI halbierten sich die Ausgaben, gemessen am Anteil am Bruttoinlandsprodukt, von 1989 bis 2021 von 2,7% auf 1,34% der Wirtschaftsleistung. In absoluten Zahlen stiegen die Rüstungsausgaben allerdings schon vor dem Ukraine-Krieg an, von 38,2 Milliarden Euro im Jahr 2015 auf 56 Milliarden Euro 2021. Eine Reaktion auf die völkerrechtswidrige russische Annexion der Krim 2014. Aber wie das Geld ausgegeben wird, steht immer wieder in der Kritik. Besonders die Organisation der Beschaffung der Bundeswehr. Zuständig ist das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr mit seinen rund 11.000 Beschäftigten an 116 Dienstsitzen. Sie sollen die Bundeswehr wirtschaftlich mit tauglicher Ausrüstung ausstatten, von der Uniform bis zum Flieger. Der Bundesrechnungshof hat die Behörde immer wieder kritisiert. 2022 erklärten die Rechnungsprüfer, Steuergelder würden nachlässig ausgegeben. Es gebe ein schlechtes Projektmanagement und zu wenig Schutz vor Korruption. Gewaltige Probleme sieht der Forscher Andreas Seifert aber auch auf Seiten der deutschen Rüstungsindustrie und verweist dabei auf die Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte.
Sie ist tatsächlich ineffizient. Sie nutzt die Lücken aus und bläht Verträge und alles Mögliche auf zu einem Maximum, weil sie versucht, davon zu überleben und ihre Kapazitäten zu erhalten. Also mit anderen Worten, es reicht nicht aus, die Beschaffung als System oder als Behörde zu reformieren.
Fragen von Krieg und Frieden sind elementar. Um die richtigen Antworten sollte die Gesellschaft in einer Demokratie ringen und politische Entscheidungen fällen. Erst wenn es darum geht, diese Entscheidungen effizient umzusetzen, kann die ökonomische Analyse Hilfe leisten, mehr aber auch nicht. Politik ersetzen kann sie nicht.
Das war der Hintergrund. In Krieg und Frieden, die besondere Beziehung von Staat und Rüstungsindustrie. Eine Sendung von Kaspar Domen. Redaktion Anne Reit.